Ja, ich möchte euch auch alle im Namen Jesu begrüßen. Wir wollen heute Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6 durchnehmen. Und ich habe es mal so genannt, lebendig und doch tot. Ich möchte aber vorher nochmal mit uns beten. Danke, Herr, für diesen heutigen Morgen. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke, Herr, dass wir gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Dass wir diese Freiheit haben. Aber Herr, in all dem sind wir abhängig von dir. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Es ist ja eine von 7-Cent-Schreiben. Die 7-Cent-Schreiben, wir haben letztes Mal ja die Gemeinde Smyrna gesehen. Und wir haben gesehen, dass es sind 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden. Die 7 Gemeinden im Kleinasien, 7 existierende Gemeinden der damaligen Zeit. Und es sind Briefe von Jesus. Wir haben Jesus seine Offenbarung gesehen, wie er sich einen Johannes offenbart, wie Johannes seine Reaktion war in Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, wo wir lesen, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Sobald diese Offenbarung ist Johannes wie tot. Ich fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Er war wie tot, weil er den lebendigen Heiland sah. Er sah ihn zum Rechte des Vaters. Er sah ihm in seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit brachte ihm zu dieser Erkenntnis, wer bin ich, Mensch? Und wiederum auch dieser Trost, wo Jesus sagt, ich war tot und bin wieder lebendig. Bin der Ewige. Ich bin der und der Grund, warum du, Johannes, lebst und leben wirst. Die 7-Cent-Schreiben, nochmal 7 Briefe an 7 Gemeinden. Und diese 7-Cent-Schreiben werden auch oft historisch-chronologisch ausgelegt. Man muss es nicht, man kann es aber. Historisch-chronologisch, das heißt, dass die erste Gemeinde, Ephesus, wäre die Gemeinde zur Zeit der Apostel, prophetisch gesehen. Und dann die Gemeinde Smyrna, zu dieser Zeit hin, bis hin zur Staatskirche. Und dann Pergamon wäre dann die Staatskirche, Thyatira bis hin zur Reformationszeit, die Gemeinde Sardes, die Gemeinde zur Reformationszeit und die Gemeinde Philadelphia, die Gemeinde vom 18. Jahrhundert, diese Zeit der Erweckung. Die Reformationszeit brachte Erneuerung und in der 18. Jahrhundert kam diese große Erweckung über die ganze Welt, die Mission wurde neu entdeckt, Missionare gingen hin in alle Welt. Und somit wäre Laodicea die Gemeinde in der Ende der Zeit. Wahrscheinlich, und es passt auch sehr gut, die Gemeinde heute. Und trotzdem wird jede Gemeinde sich in einer dieser Gemeinden wiederfinden. Jede Gemeinde wird sich in ihre Kämpfe, Probleme, da, wo sie Ermutigung braucht, in einer dieser oder mehrere Gemeinden wiederfinden. Wichtig zu sehen ist, es sind ja Briefe von Jesus an Gemeinden der damaligen Zeit. Und was mich oft sehr schockiert, es sind ja 7 Gemeinden. 5 Gemeinden wurden getadelt von Jesus. 2 Gemeinden waren eigentlich, ich sage jetzt mal so, perfekt. Es war Smyrna und Philadelphia. Aber wir sehen, es waren ja Gemeinden, ich sage jetzt mal, von der nachapostolischen Zeit oder während der Ende der apostolischen Zeit. Die Gemeinde, die die Apostel noch erlebten, eine Paulus erlebte, eine Johannes erlebten. Und schon zu dieser Zeit kam so schnell Verwirrung hinein. Verirrung. So schnell kamen falsche Lehre hinein. So schnell kam diese Oberflächlichkeit hinein. Und genau die sehen wir auch an dieser Gemeinde in Kapitel 3, Vers 1 bis 6, Sardes. Auch diese Gemeinde, die hat sehr viel Parallele zu Laodicea, wird getadelt. Wir sehen nicht viel Positives in dieser Gemeinde. Wir haben ja letztes Mal Smyrna gesehen. Wir haben gesehen, wie sie eigentlich wenig hatte und doch waren sie so stark, weil Jesus bei ihnen war. Sie wurden verfolgt und trotzdem waren sie stark im Herrn. Und sie hatte eine Hoffnung vor Augen. In dieser Gemeinde Smyrna sieht es so anders aus. Es ist Jesus, der diese Gemeinde schreibt, Kapitel 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also Jesus präsentiert sich da als der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Die sieben Sterne haben wir ja schon mal gesehen in Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Die sieben Sterne repräsentieren die sieben Gemeinden. Aber da sehen wir noch eine zusätzliche Eigenschaft, wo wir lesen, die sieben Geister Gottes. Ja, die sieben Geister Gottes, was sind diese sieben Geister? Wir sehen das in Kapitel 1, Vers 4, wo wir lesen, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Ja, diese sieben Geister sind schlussendlich der Geist Gottes selbst. Aber es sind sieben Eigenschaften den Geist Gottes. Und diese sieben Eigenschaften sehen wir in Jesaja Kapitel 11, Vers 2. Jesaja 11, Vers 2, wenn Sie eine Bibel dabei haben, dürfen Sie es gerne öffnen. Und wir dann lesen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und des Verstands, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da wird die sieben Geister oder Eigenschaften des Geist Gottes gezeigt. Nochmal, Geist des Herrn, Geist der Weisheit, des Verstands, Geist des Rats, der Kraft, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und man fragt sich jetzt, warum zeigt sich Jesus so, wie er sich da zeigt? Warum wird genau dies noch ergänzt? Und für mich war die Antwort, genau dies war dies, was ihnen fehlte. Ihnen fehlte der Wirke des Geistes Gottes. Ja, noch mehr. Wir lesen, sie sind ja tot. Also das heißt, die Gemeinde war gar nicht mehr fromm. Sie war gar nicht mehr wiedergeboren als Gemeinde. Was fehlte ihnen? Es fehlte den Geist Gottes. Noch mehr, es fehlte den Wirken des Geistes Gottes. Gott wirkte, es ist was mal passiert in dieser Gemeinde. Aber in dieser Gemeinde geschah nach ihrer Bekehrung, nach ihrer Entstehung etwas Negatives. Sie hörten nicht mehr auf seine Stimme. Es war nicht mehr, er war nicht mehr der Herr. Es war nicht mehr seine Weisheit. Nicht mehr seines Verstand, nicht mehr sein Rat, nicht mehr seine Kraft, nicht mehr seine Erkenntnis, nicht mehr der Furcht des Herrn. Es kam etwas hinein, was sie veränderte. Paulus sagt ja, die Gemeinde, die Gläubige in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes. Es ist ein Befehl. Werdet voll Geistes. Werdet voll mit Gottes Geist. Wir glauben, der Geist Gottes ist in uns. Und trotzdem müssen wir voll werden mit dem Geist. In Epheser 5, Vers 30, da lesen wir, 5, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wie war es dann da in dieser Gemeinde in Sardes? Nochmal, Gott zeigt sich als der, der sieben Geister hat. Und sie waren trotzdem tot. Gott wirkte nicht mehr. Sie waren nicht mehr voll Geistes. Sie hörten nicht mehr auf den Geist. Oder besser gesagt, sie konnten fast nicht mehr hören. Wir kommen noch dazu. Ja, ein Brief an Sardes. Ja, wer waren diese Leute in Sardes? Es ist immer wichtig noch, dieses Verständnis zu haben, wie ist diese Stadt überhaupt entstanden? Und es ist interessant, wenn man dies sieht, wie sehr geprägt waren die Gläubigen in dieser Stadt von ihrer Kultur und auch von ihrer Geschichte. Diese Stadt Sardes, die Geschichte geht lang zurück, ist um die Jahr 1200 vor Christus entstanden. Es war eine prächtige Stadt der Antike. Sie war die Hauptstadt des sagenhaften Königreichs Lydien. Ihr Reichtum beruhte zum Großteil auf dem Gold, das man aus dem nachgelegenen Fluss Pactolos gewann. Also sie hatten viel Gold gehabt, das Gleiche sehen wir auch in Laodicea. Auch sie wurden sehr reich durch Gold, durch Wirtschaft. Die Stadt war außerdem ein Zentrum der Wollproduktion und Textilgewebes. Auch dies sehen wir in Laodicea, das Gleiche. Sardes beanspruchte die Entdeckung der Wollfärberei für sich. Ja, damals konnte man wahrscheinlich noch kein Patent machen, ja, und man konnte nicht die Rechte haben, aber sie beanspruchte die Entdeckung der Wollfärberei. Also wir sehen, sie hatten Gold, sie waren reich, sie hatten eine Industrie, sie waren wahrscheinlich sehr fleißig, die Leute dort. Und weiter, sie waren auch eine starke militärische Macht. Sie befanden sich an einer wichtigen, vom Landesinneren zur Ägäischen Küste führenden Straße. Und diese Straße führte hin durch diese fruchtbare Tal und gegen der Hermos-Ebene. Weiter haben sie noch eine Qualität gehabt, oder Qualität, das ist einfach so gegeben worden, dass diese Stadt auf einen Berg aufgebaut wurde. Ja, die meisten Städte der Antike wurden immer auf einem Berg aufgebaut. Warum? Man konnte es besser verteidigen und schützen. Aber dieser Berg, auf dem diese Stadt aufgebaut wurde, war von drei Seiten fast senkrecht, waren abfallende Felswände. Also man konnte somit diese Stadt kaum erobern. Und es war auch sehr einfach, so eine Stadt zu verteidigen. Diese Stadt, es war ein schmaler Weg vom Süden, wo in diese Stadt hineinführte. Wie es halt so ist, auf dem Berg kann man nicht so eine große Stadt bauen. Auch sie haben sich auch vermehrt, es wurde größer. Und irgendwann mussten sie dann eine zweite Stadt am Fuße des Berges aufbauen. Und somit diente der Stadt auf dem Berg nur noch als eine Festung. Wenn es dann einen Krieg gibt, dann konnte man fliehen hin zum Berg. Und dort auf diesem Berg war man sicher von jedem Feind. Es war ganz einfach, diese Festung zu verteidigen. Aber genau dies wurde ihnen zu Fall. Und zweimal lesen wir in der Geschichte, wie diese Stadt erobert wurde. Die Leute, sie haben sich zurückgezogen in der innere obere Teil des Stadtes. Und was haben sie nicht gemacht? Sie stauten gar nicht die verschiedenen Seiten des Stadtes. Sie schauten gar nicht, was unten da passiert. Sie stauten immer Richtung Süden, da wo der Weg aufging. Und so, ja, eine fremde Armee hat die Stadt wohl belagert. Und dann kamen sie aber, sie kletterten diese Felsen hoch, unbemerkt, weil keiner schaute dorthin. Und so wurde diese Stadt in der Geschichte zweimal erobert. Und sie lernte nicht aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Fehler. Sie waren so selbstsicher. Keiner kann uns etwas antun. Und diese Selbstsicherheit kam aus fast unterschiedlichen Gründen. Erstmal nochmal ihre strategische Lage, ihre Wirtschaft, Gold. Es ging ihnen einfach gut. Diese Stadt wurde 17 nach Christus komplett zerstört durch ein Erdbeben. Die Laodizeer lesen wie genau das Gleiche. Auch diese Stadt wurde zerstört. Die Laodizeer waren so reich, dass sie keine Hilfe der Römer brauchten und bauten diese Stadt selber auf. In dieser Stadt war es ein bisschen anders. Sie brauchten die Hilfe der Römer und als Dankbarkeit errichteten die Bewohner zu Ehren des Kaisers einen Tempel. Und auf diesen Moment wirst du abhängig. Sie, wie alle griechische, römische Städte der damaligen Zeit, sie beteten auch die Götter an, die Göttin Kebile, es ist dieselbe Göttin, die man in Ephesus Artemis nennt oder auch Diana nennt. Also sie beteten die Götter an, wie nochmal die meisten Städte der Antike. Interessant ist zu sehen, wir haben letzte Mal ja gesehen, wo wir Kapitel 2, Vers 9 durchgenommen haben, wo wir lesen, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Also wir haben, es wurde uns letztes Mal groß, dass in alle griechischen Städte damals, römische Städte, gab es schon eine jüdische Minderheit. Und tatsächlich dort in der Ausgrabung der Stadt Sardes hat man eine Synagoge aus dem 4. Jahrhundert gefunden, der Platz hatte für 1000 Beter. Also ein sehr großes Gebetshaus. Und so sehen wir auch, wie das Judentum schon damals im ganzen römischen Reich war. Das Judentum war aber auch ein Mittel fürs Evangelium. Egal, wo Paulus hinging und die anderen Apostel, sie wussten, wo sie anfangen müssen, bei der Synagoge. Und in der Synagoge bekehrten sich viele. Wiederum, auch der Widerstand kam oft aus der Synagoge. Aber es war ein Mittel fürs Evangelium. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. In die Gemeinde Smyrna war dies sehr positiv. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deinen Kampf. Ich weiß, was du durchgehst. Ich habe es selber durchgemacht. Ich weiß, was es heißt, zu sterben, weil man glaubt. Dort war es ein sehr positiver Satz. Da in Sardes ist es sehr negativ. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Sie waren tot. Ich weiß, wie es um dich geht. Du kannst vor Gott nichts verstecken. Du kannst ihm nichts verbergen. Ich kenne deine Werke. Dem Herrn ist nicht verborgen. Wir können eine äußerliche Fassade haben. Wir können äußerlich fromm sein. Wir können sagen, ich glaube an Christus, aber innerlich ist nichts da. Wir können in Sünde leben und keiner merkt's. Aber der Herr sagt, ich weiß es. Ich weiß es, wie es um dein Innere geht. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Es geht nicht. Ich kenne dich. Ich weiß, wie es um dich geht. Und so kommt das Tadelnwerte in diese Gemeinde. Vers 1 haben wir gesehen, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und in Vers 2, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Du hast den Namen. Du hast den Namen, du bist Christ. Du Gemeinde, du hast den Namen, du bist Christ. Die draußen glauben, du bist Christ. Aber du bist tot. Jemand schreibt mal Folgendes über Sardes, also er beschreibt es wie folgt. Die Gemeinde in Sardes glich einem Museum. in dem ausgestopfte Tiere in ihre natürliche Umgebung gezeigt werden. Alles sieht normal aus, aber nichts lebt. So war die Gemeinde dort. Ich habe mir diese Frage gestellt, wie konnte dies passieren? Und wie sieht es heute aus in Bezug auf diese lebendig und trotzdem tot? Sind wir doch ehrlich. Wir leben in Europa, einem christlichen Kontinent. Ja, vielleicht denken wir ja, so christlich ist es tatsächlich nicht. Aber das ist genau der Punkt. Wenn mir jemand fragt im Orient, was sind das für Leute, die in Europa wohnen, was werden sie sagen? Christen. Es sind Christen, die in Europa leben. Es ist ein christlicher Kontinent. Aber ist sie wirklich christlich? In jeder Stadt Europas, oder besser gesagt, in fast jeder Stadt und fast in jedem Dorf Europas, werden wir was finden? Was? Eine Kirchengebäude. Nicht nur eine, sondern oft hat man ja unterschiedliche Konfessionen. Also meistens gibt es eine reformierte Kirche und eine katholische Kirche. Und wenn wir nach Zürich gehen, wie viele Kirchen gibt es da? Ich habe mal diese Liste angeschaut, wie viele Kirchen es in Zürich gibt. Also anhand der Zahl der Kirchen musste Zürich eine der frommsten Städte der Welt sein. Ja, wenn man die Kirche mal zählt. Das sind prachtvolle Gebäude. Das war ja auch ein Grund, warum man diese Gebäude so groß und prachtvoll gebaut hat. Man hat einen Grund gehabt, diese Gebäude so zu bauen, um zu zeigen, Mensch, du bist klein und Gott, du bist groß. Es war diese Ehrfurcht vor Gott zu kommen. Sind wir doch ehrlich aber? Zürich, eine Stadt der Reformation. Aus dieser Stadt kam eine regelrechte Erneuerung in Europa hinein. Und heute, wenn wir diese Stadt anschauen, eine schöne Stadt, ja. Wir dürfen auch dankbar sein, in der Schweiz zu leben. Wir dürfen dankbar sein auch um die Geschichte, um die sogenannte christliche Geschichte. Aber wir können nicht immer zurückschauen. Ja, wenn wir die Kirchengebäude heute schauen, sie sind tatsächlich ein Relikt der Vergangenheit. Ein Museum. Man geht hinein, man staunt über diese Gebäude, man liest vielleicht die Geschichte durch, man denkt, wow, was da alles passiert ist. Und dann müssen wir aber zu dieser einen Frage kommen. Was ist geblieben? Warum sind die Kirchengebäude heute leer? Warum? Sie sind äußerlich, repräsentiert die Kirche was, aber schlussendlich ist sie tot. Was ist aus der Reformation übrig geblieben? Was ist übrig geblieben? Ja, es war diese falsche Sicherheit, die auch ziemlich schnell damals in der Reformationszeit im Christentum hineinkam. Ich bin getauft. Vielleicht in einer Konfession, ich gehe regelmäßig in die Beichte. Ich bete ja diese und jene Gebet. Ich tue ja Gutes. Ich gehe sogar am Sonntag zwischendurch mal in den Gottesdienst. Ja, ich mache ja alles richtig. Ich habe mal mit jemandem aus der lutheranischen Kirche geredet. Er hat gesagt, weißt du, ich bin getauft. Und weil ich getauft bin als Kind, habe ich die Sicherheit, einmal bei Jesus ewig zu sein. Und das ist genau diese Illusion von diesen Leuten in Sardes. Sie lebten schon in diesem Verständnis. Uns geht es ja gut. Ich bin ja sicher. Ich habe alles, was ich brauche. Und so die Christen waren so geprägt aus diesem Gedankengut, dass sie gar nicht bemerkten, dass sie sich weit entfernt haben von dies, was ursprünglich da war. Es war eine falsche Sicherheit. Es war eine Art Liberalismus, wo hineinkam. Sie wollten vielleicht nicht mehr so, ich sage es mal so Stündler sein, ja. Das war so ein Spottwort, ja, hat man oft gesagt, die Stündler, die Christen, die gehen wieder mal beten. Aber sie wollten wahrscheinlich nicht mehr so sein, ich sage jetzt mal zu fromm, und dann haben sie sich langsam angepasst an was? An der Laufdinge der Welt. Sie haben Gottes Maßstab nicht mehr so ernst genommen. Und was passiert dann? Weg vom Wort Gottes. Weg von das Ursprüngliche. Und wenn wir nochmal zurück zum heutigen Zeit kommen, was passiert heute im Christentum? Was passiert im Christentum heute? Das ist nach Reformationszeit, nach der Erweckungszeit, was ist geblieben? Wenn man heute die christliche Theologie anschaut, sehen wir genau dies, was in Sardes passierte. Weg vom Ursprung, weg von der Wahrheit, weg vom Wort Gottes. Man nimmt das Wort Gottes nicht mehr so, wie es steht. Es ist nicht mehr das Maß aller Dinge. Wir orientieren uns, das Christentum heute, nicht mehr anhand an Wort Gottes, sondern ich fühle mich ja wohl, es geht mir gut. Man muss alles nicht so streng sehen. Und auf einmal ist die Ehe nicht mehr Ehe. Mann ist nicht mehr Mann, Frau ist nicht mehr Frau, und das auch im Christentum. Und die Bibel ist da eigentlich so klar, was dies angeht. Die Bibel ist so klar, was die Ehe angeht, die Stellung von Frau und Mann in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Sie ist so klar, was seine Schöpfung angeht. Was passiert im Christentum heute? Ja, Gott hat wohl die Erde geschaffen, aber wahrscheinlich durch Evolution. Man passt sich dies, was der Welt erwartet, und man passt sich einfach an. Was passiert mit dem Wort Gottes? Wir müssen dann zwanghaft das Wort Gottes verdrehen, anders auslegen, damit es passen kann. Und wenn wir so anfangen, mit dem Wort Gottes umgehen, dann haben wir die Tore der Hölle geöffnet. Dann hat alles auf einmal Platz. Und vor allem Sünde. Dies, was vor Gott ein Gräuel ist. Ein Freund von mir erzählte mir, dass bei ihnen im Dorf sind seit neuem zwei Pfarrerinnen eingestellt worden. Und die zwei Pfarrerinnen sind ein lesbisches Ehepaar. Verstehen wir, in der Kirche zwei Pfarrerinnen und sie sind noch lesbisch. Was passiert da? Sie haben den Namen, dass sie Christen sind, sind es aber nicht. Es ist ein Widerspruch zum Wort Gottes. Ein Widerspruch zum Geist Gottes. Und er sagt ja, Offenbarung 3, Vers 2, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Sie taten, als ob. Sie waren aber tot. Und was mich sehr schockiert im Wort Gottes diesbezüglich ist, dass Jesus sagt ja auch, oft werden die Leute sogar glauben, sie sind doch Christen. Es ist doch alles okay. Was habt ihr dann für ein Problem? Und wir lesen in Matthäus Kapitel 7, wo Jesus die Juden damals sagte Folgendes, Matthäus 7, ab Vers 22, oder ab Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen oder Übeltäter in anderer Übersetzung. Weicht von mir. Diese Leute glaubten ja, wir haben doch in der Kirche gedient. Wir waren doch da. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr wart nie ein Teil von mir. Ja, sie taten sogar Wunder. Und ich kenne euch nicht. In so einer Tragik hat sich aber auch die Gemeinde in Smyrna entwickelt. Entschuldigung, Sardes. Die Gemeinde in Sardes entwickelt. Aber Jesus geht ja weiter und er sagt Folgendes. Es gibt ja auch das Lobenswerte. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weiße Kleidern, denn sie sind es wert. Es gibt da noch wenige unter euch, Gemeinde, die sich nicht befleckt haben. Also es gab eine kleine Überrest, der nicht gefallen ist. Eine kleine Überrest, der nicht weltlich geworden ist. Eine kleine Überrest, der wiedergeboren war und standhaft geblieben ist. Und dieser kleine Überrest ist ein Prinzip, wo wir das ganze Wort Gottes immer wieder sehen. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte Noah. Es waren 8, es waren wenig. Wir sehen das in der Geschichte Lot in Sodom. Er konnte diese Stadt nicht mehr retten. Es waren zu wenig, um diese Stadt zu retten. Aber Gott hat ein Lot gerettet, der ja treu war. Wie war es bei der Geschichte Elia? Elia dachte, ich bin alleine geblieben. Das wäre ja eine Tragödie. Und was sagt Gott? Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. 7000 hat Gott übrig gelassen von einer ganzen Nation. Es ist Gott, der es tat. Und so ruft Gott diese kleine Minderheit, der ja eigentlich kraftlos war. Und er gibt ihnen, ich sage jetzt mal, einen Befehl. Und so ist ein Befehl an die ganze Gemeinde. Vers 2 und 3. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Dieser Befehl, werde wach. Die Gläubiger, die Gemeinde, bleibt nicht in eurer Gleichgültigkeit, sagt Gott da. Nicht in diese Gleichgültigkeit verharren oder, ich sage jetzt mal so, falsche Sicherheit. Sie mussten erkennen, wie es in ihrer Gemeinde wirklich aussah. Diese Minderheit sollte erkennen, ihr müsst aufstehen und gegen diese Gottlosigkeit eurer Gemeinde zu gehen. Ihr müsst wieder lebendig werden, markant werden, sodass die anderen erkennen, um was es wirklich geht. Ihr müsst den Mut haben, aufzustehen, damit ihr das Übrige stärkt. Das Wenige, das noch im Leben da ist, wieder aufzuwachen, aufzufachten. Ja, dieses Feuer sollte wieder wach werden. Und dann sagt er, ihr sollt an das erinnern, was er empfangen und gehört hat. Was war dies? Und diese Gemeinde wird ja als die Gemeinde zu der Zeit der Reformation beschrieben. Jetzt historisch-chronologisch ausgelegt. Und genau dies geschah doch zur Zeit der Reformation. Es war eine kleine Minderheit, die wieder aufgestanden ist. Und das Wort Gottes wurde neu entdeckt und wir haben das letzte Jahr schon durchgenommen. Dieses sola fide, allein der Glaube. Sola scriptura, allein die Schrift. Das Wort Gottes und das Wort allein. Zurück zum Wort. Zurück zum Maßstab Gottes im Wort. Ihr habt es mal gehabt, sagt es. Ihr habt es gehabt. Was ist geblieben? Solus Christus. Allein Christus, es gibt keine andere Erlösung. Es gibt keine andere Sicherheit als nur durch Christus. Sola gratia, allein die Gnade. Wir müssen auch sehen, dass eine Gemeinde kann auch sterben, nicht nur durch Weltlichkeit, sondern auch durch Gesetzlichkeit. Eine Gemeinde kann fromm sein äußerlich, weil sie gesetzlich ist. Tot innerlich, weil sie nie erkannt hat, was Gnade heißt. Die Gemeinde kann schnell zu einem Pharisätum werden,
Wie man vor Gott betet und Gott fast sagt, Gott, du kannst Danke sagen, dass du mich auf deiner Seite hast. So ein treuer Mann wie ich. Ja? Ja, so würde man dann beten. Man denkt, ich mache ja, ich tue ja, ich bete regelmäßig, ich bin ja fromm. Ja und? Erkenne, es ist Gnade. Und die Gnade wird dich verändern und nicht umgekehrt. Also Gesetzlichkeit kann genauso zerstörerisch sein wie Weltlichkeit. Gesetzlichkeit beschäftigt man sich immer nur mit was? Mit Regeln. Du musst, du dies und jenes. Und du verstehst gar nicht, warum mache ich, was ich mache, genau? Warum ist der Grund, warum ich dies anhabe und dies nicht und so weiter und so fort? Warum muss ich das und dies, jenes machen? Warum muss ich mich taufen lassen? Warum muss ich das, das? Man versteht auf einmal nicht mehr. Du musst, Hauptsache du machst. Es ist der Tod einer Gemeinde. Sola grazia, allein die Gnade. Und dann das letzte, Soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Und dies wurde zu der Reformation wieder ganz neu entdeckt. Nochmal, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und Gott allein gehört die Ehre. Es geht nur um ihn. Die Sardes, die Leute, sie waren gleichgültig. Es war ihnen wie, okay. Und sie lebten in ihr Alltag hinein. Und ja, die Gläubigen in Sardes, sie waren wie Blumen in der Wüste. Einzelne Blumen, die haben keine Kraft schlussendlich. Und er ruft, werdet wieder wach, werdet lebendig, damit die wenigen, die noch da sind, wieder auferweckt werden und dass durch dies eine Erweckung entstehen kann. Und wenn man tatsächlich die Reformationszeit sieht, was dies alles brachte. Aber nochmal, Gemeinde, wir können nicht zurückschauen und sagen, ja, wow, was da alles in Zürich geschah. Was ist heute und jetzt? Er ruft sie zurück zur biblischen Wahrheit und diese Wahrheit festhalten. Haltest du diese Wahrheit fest? Sola Scriptura, allein das Wort. Und dann ruft er, tut Buße. Wir lesen Vers 3, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Er redet was? Über ein Gericht, das über die Gemeinde kommt. Aber er sagt, ich bin noch nicht gekommen. Jetzt ist es noch diese Zeit, werde wach. Und tatsächlich, die Kirchengeschichte zeigt, dass diese Gemeinde im 2., 3. Jahrhundert wurde eine sehr lebendige Gemeinde. Es kommen viele Männer Gottes aus dieser Gemeinde heraus. Was heißt das? Dass diese Rede an der Gemeinde hat seine Wirkung gehabt. Die Gemeinde tat Buße. Sie ist zurückgekehrt. Und dann gibt er einen Ratschlag. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seine Engel. Was wird Gott? Er wird ihnen weiße Kleider geben. Wir lesen ja schon Vers 4. Doch du hast ein wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weiße Kleider. In weiße Kleider immer als Zeichen der Reinheit. Als Zeichen, ich sage jetzt mal, wenn man es Vers 5 anschaut, Erneuerung. Aber in Vers 5 ist es der Punkt, du bist weiß, weil du Christus gehörst. Du wirst einmal vor Gott der Vater sein, rein. Warum? Weil Christus Jesus für dich gestorben ist. Und du es wahrgenommen hast. Du bist wiedergeboren. Du hast dies festgehalten. Weiße Kleider, einmal ewig bei ihm zu sein. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen. Das heißt, du hast an Sicherheit, ewig einmal bei ihm zu sein. Er ruft diese Gemeinde nochmal: Erneuert euch, kehrt zurück. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre. Und was sagt der Gemeinde? Was haben wir? Wie haben wir angefangen? Die sieben Geister Gottes. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, seiner Weisheit und nicht unserer Weisheit. Und des Verstands. Und wir heute sehen, wie oft mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Und wir sehen, wie durch menschlichen Verstand Gottes Weisheit erklärt werden sollte. Das ist fatal. Sagt mir Gott, ein Bruder, sagt dir, weißt du, ich mache mir Sorge, weil Familienmitglieder, Christen, die nehmen heute das Wort Gottes und sie erklären mir, warum Homosexualität vor Gott gewollt ist. Anhand vom Wort Gottes. Verstehen wir, was dann passiert? Wir wollen etwas hineinlesen und wir lesen es hinein. Es ist eine Lästerung des Geistes schlussendlich. Es ist der Geist, der uns da diese Weisheit gibt. Nochmal, Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstands, Geist des Rats. Bei ihm zu bleiben, sein Rat wahrzunehmen. Und wenn man Rat denkt, das ist auch sein Maßstab. Und der Kraft des Geistes, der Erkenntnis, welche von ihm kommt. Wenn man das alles zusammenschließt, die letzte Sola war ihm allein die Ehre. Und die letzte Eigenschaft von Gottes Geist und der Furcht des Herrn. Es ist der Furcht des Herrn, was diese Gemeinde nicht mehr hatte. Sie lebten ihr Leben. Sie waren selbstsicher und reich. Sie gingen wohl in den Gottesdienst vielleicht. Und sie sagten sogar, wir sind Christen. Sie haben eine falsche Sicherheit gehabt. Und Gott sagt, ihr seid tot. Zurück zu Gott. Zurück zum Verständnis, was am Kreuz von Golgatha wirklich geschah. Zurück zu die Liebe des Vaters, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Zurück zum Kreuz von Golgatha in Bezug auf Jesus nahm unsere Strafe auf sich. Wir müssen verstehen, dass Gott, der Vater, konnte kein Sünder unbestraft lassen. Er konnte nicht, es geht nicht. Es ist ein Widerspruch zu seinem Geist, zu seiner Eigenschaft, dass er heilig ist. Und der Sohn nahm es auf sich. Er trug unsere aller Schuld. Und dann, wenn wir dies vor Auge haben, Jesus auferstanden, zu Rechte Gottes, was wirkt das in uns? Wie sehr verändert es uns? Das ist auch zurück zu dem Anfang. Am Anfang waren wir so begeistert und wie ist es dann? Irgendwann später. Und er ruft die Leute in Sardes, wacht auf. Dies soll wieder lebendig werden, was mal lebendig war. Zurück zu Gottes Geist, zu seinem Wirken. Bekehrt euch, sagt er diese Gemeinde. Kommt zurück zu mir. Und nochmal, dieser Brief hat seine Wirkung gehabt. Wenn man die Geschichte, die Kirchengeschichte liest, diese Gemeinde wurde wieder lebendig. Es kamen viele Männer und Frauen Gottes aus dieser Gemeinde heraus. Aber später ist auch diese Gemeinde wieder untergegangen. Es ist eine Warnung. Nochmal, Stadt Zürich, viele große Gebäude. Wir werden vielleicht traurig sein, wenn so ein Gebäude mal für etwas anderes benutzt wird, oder? Für etwas nicht Frommes. Wenn man auf einmal ein Rockkonzert macht, so in Frau Münsterkirche. Was würden wir sagen?
Blasphemie!
Aber bitte versteht mich richtig. Was ist heute dort? Die Kirche ist heute tot. Das Christentum in Europa ist tot. Und wir müssen diesen Mut haben, in aller Klarheit, diese Wahrheit, Gottes Wort, zu leben und proklamieren. Das ist dieser Ruf an diese kleine Minderheit in der Gemeinde in Sardes. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, wir wollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir wollen auf deine Stimme hören. Und du redest zu uns, auch durch diese 7 Sendschreiben, 7 Briefe an 7 Gemeinden. Du ermutigst die Gemeinden, du tadelst sie auch. Es sind auch Briefe des Gerichts. Und Herr, wir wollen dies ernst nehmen, was auch in unserem Leben passiert ist. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns gesucht hast. Und dass wir Kinder Gottes sein dürfen, Herr. Danke, dass wir eine Sicherheit haben, einmal ewig bei dir zu sein, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. Danke, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und so hilf uns. Hilf uns da in Europa, da in Zürich, in der Schweiz, nicht nur eine Fassade des Christentums zu sein. Herr, wir wollen es leben. Wir wollen lebendig sein. Wir wollen nicht nur eine Blume in der Wüste sein, sondern es soll sichtbar sein. Wir wollen Licht und Salz sein und nicht aus eigener Kraft, Herr, sondern durch dich in uns. Ja, es beginnt im Allerkleinen, Herr, in der kleinsten Zelle, ich persönlich, in der Ehe, Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der Arbeitsplatz. Herr, hilf uns, gib uns die Kraft und Mut, klar zu stehen, egal was alle draußen denken. Bewahre uns von der Gottlosigkeit, bewahre uns vor Weltlichkeit, bewahre uns vor Gesetzlichkeit und halt uns nah bei dir, Herr. Wir wollen voll werden mit dein Geist, Herr. Wir wollen sensibel sein, wenn es um die Betrübung des Geistes geht, Herr. Wir wollen klar wandeln. Und nochmal, wir erkennen nicht aus eigener Kraft, Herr, sondern durch dich, wenn wir wirklich voll sind von dir. Herr, danke, dass du uns durchträgst, dass du uns Kraft gibst. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, wie es weiter sich entwickelt. Aber wir wissen, wir haben eine wunderbare Hoffnung, einmal bei dir zu sein, rein in weiße Kleider, Herr, rein vor dir, weil du, Herr Jesus, durch dein Blut uns rein gewaschen hast. Danke, Herr, dass wir diese Hoffnung haben, rein vor dir zu sein. Lass uns diese Hoffnung auch bewusst leben, Herr. Amen.